Rückenschmerzen. Ein Thema, das fast alle von uns kennen und das uns wirklich ärgern kann. Also mich zumindest. Anke, dich auch?
Ja, ich kenne das. Also vor allem jetzt nach der Corona-Zeit und im Homeoffice, da hatte ich durchaus auch mal Rückenschmerzen. Und ich weiß ja, dich hat es das letzte Mal, als wir hier saßen, ganz schön gequält.
Da habe ich um ein Stehpult gebeten, weil ich nicht mehr sitzen konnte. So hatte ich Rückenschmerzen. Mir helfen dann immer irgendwelche Wärmepflaster oder sonst irgendwas und Bewegung und Sport. Einfach am besten jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Aber
das hat dem Mann, über den wir heute reden wollen, irgendwann nicht mehr geholfen. Also der hat wirklich 3 Jahre lang dauernd unter Rückenschmerzen gelitten, hat sich auch nicht mehr wirklich bewegen können, hat, glaube ich, 9 oder 10 MRTs bekommen.
9 oder 10 MRTs. Ja,
es wurde einfach immer schlimmer und die Ärzte haben das lange verkannt und nicht so richtig sagen können, was dahinter steckt.
Wer ist denn dieser Mensch, um den es da heute geht? Der Fall, den du uns heute mitgebracht hast?
Vielleicht sagen wir erstmal hallo an die Zuhörer.
Hallo, Anke Christians, Redakteurin bei der Visite und heute mit einem spannenden Fall für Abenteuerdiagnose hier im Studio. Genau. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei der Tagesschau und immer extrem neugierig. Also, womit fangen wir heute an?
Genau, um dich so ein bisschen neugierig zu machen, ich habe dir heute tatsächlich zur Einstimmung was mitgebracht.
Geschenke.
Steht neben dir, der kleine weiße Kasten. Vielleicht magst du mal auspacken.
Warte, ich muss erst reingucken. Ein kleiner weißer Kasten, du hast ihn gut zugeklebt. Das ist total toll.
Vielleicht magst du mal erzählen.
Och Mensch, Rigmas. Na gut, einige wissen schon, worüber ich rede. Das ist ein Buddelschiff. Das ist total toll. Aber hat das was mit dieser Geschichte zu tun?
Ich dachte, das passt ganz gut zur Einstimmung. Denn der Mann, um den es heute geht, der heißt Michael und das ist ein gebürtiger Kieler. Und die Rigmas steht natürlich nicht in Kiel.
Nein.
Aber was verbindest du mit Kiel?
Mit Kiel. Schiffe, Hafen. Ich verbinde Sailing. Ich verbinde, wie heißt die große Schiffsveranstaltung noch?
Kieler Woche.
Kieler Woche. Dankeschön. Hilf genau. Mir auf die Sprünge. Genau so.
Und die wird später in der Geschichte eben auch noch eine Rolle spielen.
Oh, toll. Super.
Deshalb das Buddelschiff und auch, weil Michael früher bei der Marine war und 12 Jahre lang zur See gefahren ist.
Ein Traum.
Allerdings heißt die Folge nicht das Buddelschiff, so hätte ich sie vielleicht auch nennen können, sondern das Trojanische Pferd.
Das Trojanische Pferd. Warum das denn bitte?
Ja, Gegenfrage. Kennst du dich aus, griechische Mythologie? Vielleicht kriegen wir das nochmal zusammen, was
okay,
es damit auf sich hatte.
Es war irgendetwas, was mit einem Angriff auf eine Stadt zu tun hatte. Dann stand ein Pferd vor der Tür und die anderen haben gedacht, okay, wir lassen das Pferd rein. War keine schlaue Idee und dann war das Pferd sozusagen in der Stadt und aus dem Pferd kamen sehr, sehr viele Soldaten.
Ja, feindlicher Angriff.
Feindlicher Angriff. Getürkt über das sogenannte Trojanische Pferd. Nicht so schön.
Genau. Und das ist in dem Fall, über den wir heute sprechen, natürlich metaphorisch, aber auch ein bisschen so gewesen.
Okay.
Genau. Du hast mich ja gefragt, über wen reden wir heute?
Michael weiß ich schon und ich weiß, dass er in Kiel ist und ich weiß, dass er zur See gefahren ist.
Genau.
Also und 3 Jahre Rückenschmerzen. Das wäre für mich der Graus.
Ja, Michael ist heute 58 Jahre alt, arbeitet in einem Kulturcafé in Kiel, ist da so ein bisschen die gute Seele, also macht den Ausschank, organisiert auch Veranstaltungen und Konzerte, solche Sachen. Ich habe dir ja auch ein Foto von ihm mitgebracht. Vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, was so deine Eindrücke sind.
Also er sieht sehr nett aus. Er hat kurze Haare und trägt eine Brille, hat einen normal runden Kopf, würde ich sagen, und hat ein sehr offenes Gesicht, würde ich das jetzt mal so, wie ich es auf dem Foto erkennen kann, beschreiben.
Ja, also ich fand auch, das war ein ganz sympathischer, eher so ein bisschen ruhiger, introvertierter Mensch mit so einer typischen norddeutsch-trockenen Art. Das mag ich ja immer total gerne. Und zum Interview für unsere Sendung Abenteuerdiagnose hat er damals seinen Arbeitskollegen Jan mitgebracht, den hören wir später auch noch.
Womit beginnt es?
Also es beginnt mit ganz banalen Rückenschmerzen und zwar am Nikolaustag 2012. Da hat es geschneit in Kiel und Michael hat eben morgens vor dem Café die Auffahrt freigeschippt hat dabei eben gemerkt, so einen kleinen Ruck im Rücken und plötzlich einschießender Schmerz im Lendenwirbelbereich.
Das ist wahrscheinlich dann irgendwie ein Hexenschuss gewesen, weil ich meine, Schneeschippen, Gewicht, blöde Bewegung, zack,
genau, das hat
passiert.
Das hat er erstmal auch gedacht. Also Verrenkung, Stauchung, war aber auch, also kurzer Moment, ne, blöde Bewegung gemacht und er ignoriert das erstmal, macht weiter, trägt dann an dem Tag auch noch den Vormittag über Getränkekisten im Café hin und her, wie Männer dann so sind. Ne?
Logisch.
Also Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Mhm. Und irgendwann will er dann die Geschirrspülmaschine ausräumen, bückt sich dabei und das ist dann der Moment, in dem auf einmal gar nichts mehr geht.
Da hat es mir die Beine weggehauen und da fand ich mich dann auf dem Fußboden wieder. Pumpend wie ein Maikäfer vor Schmerz. Das Haus selber voller Gäste. Ich alleinige dort Bedienstete. Blöde Situation.
Peinlich. Und vor allen Dingen wirklich blöde Situation. Und wahrscheinlich war es dann wirklich ein Bandscheibenvorfall. Also so wie er das jetzt so beschreibt. Schmerzen, Maikäfer auf dem Rücken.
So heftig, wie sich das angefühlt hat für ihn, war das natürlich das Erste, was er auch gedacht hat. Bandscheibenvorfall oder eben, du sagtest es ja vorhin auch schon, ganz schlimmer Hexenschuss. Das sind ja dann so die üblichen Verdächtigen. Mhm. Und er schleppt sich dann eben raus zum Bus, ist dann direkt in eine Klinik, die, ich glaube, 2 Bushaltestellen weit weg ist vom Café. Wirklich auch schon eine ziemliche Tortur, wie er gesagt hat, weil er sich nur wie so ein alter, gebückter Mann bewegen kann. War das bei dir schon mal so schlimm?
Ja, alte, gebückte Frau noch nicht, aber Rückenschmerzen sind nein.
Genau. Also er war wirklich ziemlich immobil und kommt dann da in eine Notfallsprechstunde zu einem Chirurgen, der heißt Stefan Haferkamp. Und den haben wir für die Sendung auch interviewt und der hat mir seine ersten Eindrücke von Michael so geschildert.
Ich hatte den Eindruck, dass er relativ hart im Nehmen ist und das auch so ein bisschen herunterspielt. Aber im Prinzip konnte man schon sehen, wie er in den Behandlungsraum reinkam, wie stark er Schmerzen hatte und dass er sich nicht mehr so richtig gut bewegen konnte.
Klingt auch nicht schön, aber klingt nach einem Arzt, der es versteht und vor allen Dingen auch sieht, dass es weh tut.
Genau, und auch der Dr. Haferkamp hat natürlich zunächst an diese üblichen Diagnosen gedacht, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, aber auch sowas wie altersbedingter Verschleiß der Wirbelsäule. Vor allem, weil dann auf Nachfragen des Arztes herauskommt, dass Michael eben in den letzten Wochen öfter schon leichte Rückenschmerzen hatte.
Und das macht ihn natürlich aufmerksam. Was meint man mit leichter Verschleiß altersbedingt?
Das bedeutet, dass im Lauf des Alters im Grunde genommen einfach so kleine knöcherne Vorsprünge auch an den Wirbelkörpern entstehen, die dann den Spinalkanal, also den Kanal, in dem das Rückenmark verläuft, auch einengen können.
Und das trifft auf die Nerven und das macht...
Das kann eben auch mal Schmerzen machen. Genau. Und das Erste, was Dr. Haferkamp dann macht, ist, er untersucht natürlich Michaels Rücken und macht eben auch so ein paar neurologische Tests, um zu prüfen, wie es um die Kraft und die Nervenfunktionen bestellt ist.
Und, kriegt er was raus?
Dabei kam dann heraus, dass er ausgeprägte Verkrampfungen über der Rückenmuskulatur hatte, vor allem im Lendenwirbelbereich. Und dass er vor allem im linken Bein auch eine leichte Schwäche hatte. Konnte er nicht so gut bewegen wie das rechte Bein.
So in der Zusammenschau dieser extreme Schmerz, diese stark verkrampften Muskeln und eben diese Schwäche im linken Bein, das ist für Haferkamp dann doch eben ein Alarmsignal, dass das ein bisschen mehr ist als so der normale Rückenschmerz. Und er lässt dann gleich ein Röntgenbild machen, einfach um zu schauen, ist das ein Bandscheibenvorfall, ist das eine Verschleißerscheinung. Und das Interessante ist, es sind keine Anzeichen dafür, einen Bandscheibenvorfall. Es sind leichte Verschleißerscheinungen zu sehen. Aber die sind völlig altersgerecht, wie Ärzte dann sagen. Also ein bisschen Schwund ist eben bei uns allen. Und das ist jetzt nichts, was diese heftigen Schmerzen erklären würde.
Und dann?
Ja, dann schickt Stefan Haferkamp Michael sofort ins MRT. Das ist der Vorteil, das ist eine größere Klinik. Die haben ein eigenes MRT und er will jetzt einfach noch detailliertere Bilder sehen. Mhm. Und das Ergebnis ist dann ziemlich überraschend. Auf den Bildern sieht man nämlich, dass mit einem Lendenwirbel etwas nicht stimmt. Und ich habe dir dieses MRT-Bild auch mal mitgebracht und dahin gelegt. Vielleicht magst du mal
kurz... Ist das dieses erste hier?
Genau, magst du mal kurz beschreiben.
Also soweit, wie ich das jetzt hier erkennen kann, als Nicht-Ärztin und Nicht-Röntgologin und MRT-Spezialistin sozusagen, hat er ein bisschen eine schiefe Wirbelsäule, wie fast alle Menschen. Und irgendwas ist hier weiß eingefärbt und links und rechts ist noch irgendwas komisches Weißes zu sehen.
Genau, also links und rechts, das sind die beiden Nieren.
Okay.
Ja? Und das in der Mitte, diese weiße Struktur, das ist eben ein Lendenwirbelkörper. Und dass der diese weiße Farbe hat, das ist eben absolut nicht normal.
Also sollten so ein Befund wie da im MRT weist eigentlich immer schon auf eine Entzündung des Lendenwirbelkörpers hin.
Also der Lendenwirbelkörper, das heißt, der Knochen ist entzündet. Das hat er jetzt erkannt.
Genau.
Und das heißt?
Hast du schon mal von sowas gehört?
Nein, noch nie.
Das ist extrem ungewöhnlich. Das ist extrem selten. Also Dr. Haferkamp hat mir im Interview erzählt, er arbeitet eben in dieser großen chirurgischen Klinik-Praxis, wo sie im Jahr wirklich 25.000 Patienten behandeln. Und er hat auch mit seinen Kollegen nochmal drüber gesprochen. Die Praxis gibt es seit 1996 und so einen Fall gab es da einfach noch nicht. Ungewöhnlicher Befund und Haferkamp sagt dann sofort, Michael muss jetzt weiter zu einem Spezialisten und soll sich gleich am nächsten Tag bei einem Neurochirurgen, also einem Nerven- und Wirbelsäulenchirurgen vorstellen.
Mhm.
Und Michael macht dann am nächsten Morgen noch eine ganz kurze Übergabe im Café, damit die Kollegen ohne ihn zurechtkommen, und fährt dann mit dem Bus zum Arzt. Und sein Kollege Jan, den hat er ja zum Interview mitgebracht, der hat sich echt gut erinnert, wie schmerzgeplagt Michael war.
Nach ungefähr 100 Metern konnte er gar nicht mehr gehen und ich musste ihn tatsächlich stützen. Und das war tatsächlich so ein Augenöffner für mich, weil er sowas eigentlich nicht zulassen würde. Und da dachte ich mir schon, das müsste was Ernsteres sein.
Also 100 Meter sind nicht viel. Sie stützen lassen als Mann vom besten Freund oder vom Freund, der hatte Schmerzen.
Also er schleppt sich dann wirklich schmerzgeplagt da in die Klinik zum Neurochirurgen. Und der ist sich eigentlich relativ schnell sicher, dass hinter dieser Wirbelentzündung, die da auf dem Bild zu sehen ist, und diesen Rückenschmerzen nur eine Krankheit stecken kann, nämlich eine unspezifische Spondylitis.
Unspezifische Spon was?
Spondylitis, okay. Und der Dr. Stefan Haferkamp hat mir diese Diagnose so erklärt.
Unspezifische Spondylitis heißt eigentlich erstmal nur, dass eine Entzündung im Wirbelkörper da ist, die durch irgendwelche Erreger hervorgerufen wird.
Erreger? Wir sind wieder bei Viren, Bakterien.
Also die Vermutung ist, da muss ein Erreger irgendwie, also übers Blut, zur Wirbelsäule gelangt sein und tatsächlich den Wirbelkörper befallen und eine Entzündung hervorgerufen haben. Mhm. Und meistens sind das Staphylokokken, also vor allem Staphylococcus aureus. Ja, und einer der Ärzte hat im Interview ganz niedlich gesagt, das ist so ein böses Haustier, das wir kennen und haben. Denn dieser Staphylococcus aureus Keim, den tragen wir eigentlich fast alle im Körper. Der macht bei den meisten Menschen
nichts. Ich wollte gerade sagen, wir haben ihn doch eigentlich überall, oder nicht?
Genau. Also normalerweise macht der die meisten Menschen nicht krank, aber bei einigen Menschen mit schwachem Immunsystem zum Beispiel kann der heftige Entzündungen hervorrufen, zum Beispiel auf der Haut oder in den Muskeln, manchmal auch solche Geschichten wie Lungenentzündungen oder sogar Blutvergiftungen.
Mhm. Und jetzt war es hier vielleicht exakt so, dass er diesen Wirbelkörper erwischt haben könnte.
Genau, das ist die Verdachtsdiagnose, oder das ist so die plausibelste Erklärung in dem Moment. Und was sich dann daraus ergibt, ist, eine solche Spondylitis, wenn sie von so einem Bakterium hervorgerufen wird, die lässt sich ganz gut behandeln, wenn man eben die Bakterien behandelt.
Antibiotika.
So ist es.
Gut, Entzündung. Sei es drum. Gibt's Medikamente gegen, geht dann irgendwann wieder weg.
Das meinst du mit Norddeutsch trocken, geht dann irgendwann wieder weg.
Ja, ganz pragmatisch.
Ja, finde ich auch total großartig.
Genau, er bekommt dann so zwei spezielle Antibiotika, die eben gegen diese vermuteten Staphylokokken oder andersartigen Bakterien wirken sollen. Mhm. Und natürlich auch Schmerzmittel, damit er sich wieder bewegen kann. Und dann heißt es eben abwarten und regelmäßig kontrollieren, ob diese Therapie greift.
Und? Hilft es?
Die Schmerzmittel, die helfen tatsächlich. Also er ist nur relativ kurz krankgeschrieben und geht dann eben wieder arbeiten im Café, kommt dann irgendwie auch so zurecht. Also richtig schlimm ist dann wirklich nur alles, wobei er sich bücken muss, also so
die
Tätigkeiten.
Schwerkisten.
Ja, das geht natürlich nicht mehr. Das müssen ihm die Kollegen abnehmen. Und auch solche alltäglichen Sachen, ne, wie Schuhe anziehen, Strümpfe anziehen, ne, das ist auf einmal, das zwickt noch und tut weh, trotz dieser Schmerztabletten. Und da legt er sich dann aber so seine Tricks zurecht, als pragmatischer Norddeutscher.
Genau, damit es nicht so sehr weh tut, aber man nicht so sehr eingeschränkt ist, aber man sonst eigentlich auch nichts mehr tun muss. Irgendwie kommt man damit schon klar.
Genau, ja. Und er zieht dann auch so sein Tagesgeschäft im Café irgendwie durch und versucht eben, diese Rückenprobleme so gut es geht zu ignorieren und auch so ein bisschen zu verstecken vor den Kollegen.
Man hat schon gemerkt, dass das für ihn eine Belastung ist. Eben die Vermeidungshaltung, die er eingenommen hat, dass er unnatürlich gerade gesessen hat und sich kaum im Körper gedreht hat, also vieles vermieden hat, was ihm wohl Schmerzen bereitet hätte.
Hat sich dann meistens wirklich, wusste er schon, wie er sich so bewegen kann und was er machen kann und was er nicht machen kann. Und dann hat er aber auch geschildert, gab es immer wieder Situationen, wenn er sich dann eben doch mal kurz zur Seite gedreht hat. Und das geht dann eigentlich doch oft schief.
Zack, da ist der Schmerz wieder. Und der geht ja sofort auf die Beine. Das heißt, man sackt sofort zusammen und dann hockt man dann da. Versucht erstmal eine Position zu finden, wo der Schmerz überhaupt nachlässt, um dann vielleicht ganz langsam wieder nach oben zu kommen.
Vielleicht nochmal zu einem Arzt gehen?
Das macht er in der Zeit natürlich, ne? Ganz regelmäßig ist er auch bei Stefan Haferkamp, der kriegt dann auch immer wieder ein neues Rezept eben für diese Antibiotika und er muss auch regelmäßig ins Krankenhaus zum Neurochirurgen, um dort eben den Behandlungserfolg kontrollieren zu lassen.
Die haben sich das wieder angeschaut, haben die neuesten Blutwerte genommen, haben das neueste MRT genommen, auch alle zwei Monate wieder ein neues, haben gesehen, hat sich noch nicht viel getan, nehmen Sie mal weiter die Pillen.
Alle zwei Monate neues MRT. Sag mal, wo sind wir jetzt so zeitlich gesehen?
Naja, das geht wirklich 11 Monate lang so. Also Therapie mit Antibiotika, neues MRT, wieder gucken, hat es jetzt was gebracht? Und in der Zeit eben alleine sind das, glaube ich, 7, 8 MRT-Aufnahmen, ohne dass man jemals eine Veränderung an diesem entzündeten Wirbel sieht.
Und ohne dass die Schmerzen wirklich weggehen.
Also dem Dr. Stefan Haferkamp kommt das irgendwann wirklich auch merkwürdig vor.
In den MRT-Befunden konnte man keine richtige Heilungstendenz erkennen. Man sah weiterhin diese weißliche Färbung des Lendenwirbelkörpers und es sah irgendwo nicht im MRT so aus, als wenn die Krankheit wirklich in Abheilung begriffen ist.
Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, der Wirbelkörper ist so, wie er ist, nämlich irgendwie anders. Der Mensch, also Michael lernt damit umzugehen, der Patient, und das war's. Oder habe ich das jetzt falsch zusammengefasst? Oder?
Nee, die Situation genau. Im Grunde genommen, es ändert sich durch diese Antibiotikatherapie eigentlich nichts. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 11 Monate Antibiotika.
Ja.
Also du weißt ja, was Antibiotika auch an Nebenwirkungen haben können.
Genau.
Das ist ja nun auch kein Spaziergang, sag ich mal. Das war auch was Michael sehr beschäftigt hat.
Ja.
Der auch sagte, wenn man in diesen Beipackzettel schaut und dann sieht, irgendwie, das kann einem ja schon, er sagte, das wirklich den Magen-Darm-Trakt versauen und das Immunsystem irgendwie auch natürlich.
Also es ist keine gute Idee.
Ja. Und deshalb ist Michael nach diesen 11 Monaten auch froh, als Stefan Haferkamp ihm irgendwann vorschlägt, nochmal eine zweite Meinung einzuholen.
Mhm.
Und dafür schickt er Michael zu einem erfahrenen Orthopäden, so Typ arrivierter alter Professor, so schildert Michael das. Und dieser Orthopäde, der sagt, diese lange Behandlung mit Antibiotika, das sei an sich schon richtig gewesen, aber das könne man jetzt dann auch so langsam beenden.
Und der gab mir dann den Rat, den ich dann auch befolgt habe, weil er mir sehr zu Pass kam, auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers zu vertrauen und die Medikamente abzusetzen, weil die bringen ja nun doch nichts. Und genau das habe ich getan.
Deswegen sind dann alle Antibiotika abgesetzt worden nach diesem orthopädischen Termin. Und dann habe ich eigentlich auch lange nichts mehr von ihm gehört und dachte, dass es ihm dann soweit gut geht.
Der letzte war jetzt Herr Haferkamp, richtig?
Genau.
Alle Medikamente absetzen und auf die Selbstheilung des Körpers hoffen. Das kann ein Weg sein. War es ein Weg?
Also Michael hat das erstmal ganz dankbar angenommen, weil er eben auch einfach genug hatte.
Diese
ständigen Arztbesuche. Ne? Und wie gesagt, er hatte sich ja irgendwie schon mit diesen Rückenschmerzen arrangiert, gelernt, die auszuhalten. Und
Fehlhaltungen, also Schonhaltungen eingenommen,
genau,
keine Kisten mehr getragen.
Der kleine Hocker im Flur, um die Schuhe besser anziehen zu können. Ne? Und was er auch erzählt hat, was ich auch wirklich eigentlich ganz eindrücklich fand, also er hat sich dann wirklich angewöhnt, 2-3 Mal direkt hintereinander einkaufen zu gehen, weil er eben immer nur so kleine Mengen die Treppe hoch in die Wohnung tragen konnte.
Okay.
So dass sich dann, er sagte, die Kassiererin manchmal schon so ein bisschen gewundert hat.
Aber dann sind das ja, wenn ich das mal so zusammenfasse, ganz viele kleine Handlungen und Lösungsideen, die er sich da zusammengebaut hat,
also ich glaube,
durch seinen Alltag zu kommen.
Er war schon ordentlich beeinträchtigt. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich auch was einem auf Dauer zusetzt. Also er hat auch erzählt, eigentlich, er spielt total gern Darts. Und auch das, man musste dich ja auch ein bisschen drehen und bewegen können. Das geht dann halt alles nicht mehr so richtig gut. Aber er hat das dann so durchgezogen.
Und Selbstheilung.
Auf die Selbstheilung vertraut und dann sind wirklich 1,5 Jahre ins Land gegangen.
Und dann?
Ja, jetzt schlagen wir mal den Schlenker zurück zu dem Buddelschip, was ich mitgebracht habe.
Ach so, direkt mal Rickmas, genau.
Ich wollte eigentlich drauf hinaus, Kieler Woche.
Du willst in die Kieler Woche. Ist logisch, wenn wir in Kiel sind, sind wir auf der Kieler Woche.
Genau, 2015, ne? Kennst du ja bestimmt, ich weiß nicht, ob
wie
du mal
Schiffe
da warst.
Wie viele Schiffe waren da? Ich war ganz klein und meine Eltern sind mit mir hingefahren.
Du, wie viele Schiffe dann da 2015 vor Anker lagen? Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
Okay, gut, aber es waren wahrscheinlich sehr, sehr viele.
Großes Volksfest und dann sind da doch immer mehrere Millionen Besucher, natürlich nicht auf einmal, aber in dieser Woche dementsprechendes Gedränge und Michael als Kieler mittendrin. Und während er sich dann da so durch die Menge hat treiben lassen, macht er auf einmal eine beunruhigende Entdeckung.
Wenn man sich in die Menge bewegt, ergibt es sich automatisch, dass man dann mal hier geknufft wird und da geschubst wird. Und dabei merkte ich halt, dass ich am Rücken an dieser Position, an dieser Stelle, wo ich mir immer diese Schmerzen hatte, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, dass da irgendwie eine schmerzempfindliche Stelle war.
Ah, und das hat er in der Masse durch das Knuffen sozusagen.
Genau, da hat er gemerkt, eine Stelle fühlt sich da irgendwie anders an als alles, was er da so aus den letzten 1,5 Jahren kannte.
Okay.
Und hat dann am selben Abend noch so eben sich einfach mal vor den Spiegel gestellt und seinen Rücken inspiziert.
Jedenfalls stellte ich da eben fest, dass ich da so eine ja, ich sage jetzt mal, eine kleine Beule gebildet hat, nach außen drückend.
Eine Beule nach außen drückend.
Und das wissen wir ja, wir hatten ja schon mal so einen Fall, Beulen bei Abenteuerdiagnose sind nie gut.
Beulen sind nicht gut.
Im Grunde genommen, auch da hat er dann erstmal wieder so ein bisschen die Taktik gefahren, ich sitze das jetzt mal aus,
ich sehe
was
die
von
Beule
alleine
nicht.
Kommt, das verschwindet vielleicht von alleine auch wieder.
Ist in meinem Rücken, ich sehe es nicht.
Genau.
Und keiner fasst es an und dann geht das schon.
Allerdings ist in den nächsten paar Wochen diese Beule dann größer geworden.
Klingt auch nicht gut.
Und dazu schwitzt er auf einmal nachts noch stark.
Das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass da im Körper irgendwas vor sich hin kocht und virulent ist. Man ist sehr verschwitzt. Man kocht halt ab, wenn man das mal so sagen darf.
Ja, aber ich finde, er hat es erstmal gut beschrieben, dass da irgendwas im Körper ist, was nicht in Ordnung ist, wenn man so sehr schwitzt.
Genau.
Und nimmt er die Zeichen wahr?
Das wird ihm so langsam dann auch bewusst. Ihm wird das auch so ein bisschen unheimlich. Und dann kommt dazu, also Kieler Woche ist ja im Sommer und er will eben ein paar Wochen später in Urlaub fliegen, seinen Sommerurlaub in Österreich verbringen. Und sein Gedanke ist jetzt doch, lieber vorher mal zum Arzt gehen und das abklären lassen.
Nachdem er anderthalb Jahre
eben nicht beim Arzt war. Und deshalb geht er dann wieder zu Stefan Haferkamp. Mhm. Und der ist doch ziemlich überrascht, als er Michael wieder sieht.
Ich habe ihn kaum wiedererkannt. Er hat sehr stark abgenommen und berichtete auch, dass es ihm gar nicht gut gehen würde. Er hatte Nachtschweiß, er hatte auch teilweise Fieberattacken.
Okay, das sind ja jetzt doch deutliche Zeichen, dass da irgendwas in seinem Körper nicht in Ordnung ist. Was macht denn jetzt Herr Haferkamp, außer ihn wieder ins MRT zu bringen?
Naja, der fängt erstmal mit dem Naheliegendsten an und schaut sich diese seltsame Beule am Rücken einmal an.
Der ist bald vom Stuhl gefallen, als er das gesehen hat. Er hat jetzt nur mit so einer Beule gerechnet, die so fingernagelgroß ist oder sowas.
Als ich sie sah, war ich dann doch etwas erschrocken. Die war nämlich ziemlich groß. Sie war ungefähr, ja, so wie so ein kleiner Fußball schon fast, so Kindskopf groß ungefähr.
Okay, Kindskopf groß, ein kleiner Fußball. Also ich ziehe meinen Hut vor Michael, dass er das so lange ausgehalten hat und sich so lange nicht gerührt hat.
Ja, also ich meine, man muss das ein bisschen einordnen. Herr Dr. Haferkamp meint das eher so von der Ausdehnung zu den Seiten hin. Also du musst dir das jetzt nicht so vorstellen, dass so ein halber Fußball aus dem Rücken rausragt.
Gut, aber
ganz
trotzdem.
So war es nicht.
Aber trotzdem, es klingt halt doch schon...
Ja.
Bedrohlich, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich glaube, ja, Michael hat das so ein bisschen tatsächlich ja, unterschätzt, vielleicht so ein bisschen zu lange ausgesessen, wie man das dann manchmal so macht, wenn man vielleicht auch Sorge hat, dass da bei solchen Untersuchungen was rauskommt, was man vielleicht gar nicht wissen möchte. Also was Dr. Haferkamp jetzt macht, er untersucht diese Schwellung als erstes mit dem Ultraschallgerät, denn wir wollen ja rausfinden,
was ist drin?
Ja. Und dabei sieht er diese Beule, die ist tatsächlich prall gefüllt mit Eiter.
Ja.
Und das heißt, das ist ein Abszess.
Mhm.
Und die brennende Frage ist jetzt natürlich, wo kommt der her?
Wer hat dieses Ding verursacht?
Entweder kommt es dann doch von der Lendenwirbelsäule oder aus dem Bauchraum heraus. Deswegen habe ich mir dann schon große Sorgen gemacht und ihn dann ja auch sofort ins Krankenhaus eingewiesen.
Ins Krankenhaus eingewiesen, sofort.
Genau, weil er sich einfach gesagt hat, das sieht doch so kritisch, dramatisch, bedenklich aus. Das soll jetzt sofort gründlicher untersucht werden. Und was dann passiert, ist, die Ärzte im Krankenhaus, die schicken Michael erstmal wieder weg. Weil sie sagen, sie brauchen zuerst ein MRT-Bild, müssen dann erstmal irgendwie genauer auf dem MRT-Bild sehen, was ist das, wo kommt das her? Und ja, das heißt, Michael muss dann erstmal einen Termin für ein MRT vereinbaren bei einem Radiologen. Das ist dann auch erst eine Woche später, ein paar Tage dann vor seinem ja eigentlich geplanten Abflug in den Urlaub. Diese MRT-Untersuchung, die verläuft diesmal ganz anders, als Michael das sonst so kennt.
Die letzten 7, 8, 9 MRTs, die da hatte, habe ich nie irgendeinen Arzt gesehen. Aber der kam dann tatsächlich zu mir wieder raus und machte da auch einen sehr bestimmten, besorgt und hektischen Eindruck, dass das alles ganz dringlich sei und dass ich das nicht auf die lange Bank schieben solle.
Was nicht auf die lange Bank schieben solle, also möglichst schnell wieder ins Krankenhaus zurück.
Ja, das Problem ist, warum das jetzt alles so dringlich ist und was das da genau ist, was der Radiologe entdeckt hat, das erklärt er Michael zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ausführlich. Drängt eben nur drauf, sagt ihm, ich schicke den Befund an den Hausarzt, bitte zeitnah mit dem Hausarzt sprechen. So läuft das ja häufig beim Radiologen. Und Michael ist natürlich total verunsichert. Er will ja am glaube, am übernächsten Tag in den Sommerurlaub, Flugticket schon lange gebucht. Und jetzt fragt er sich natürlich die ganze Zeit, kann ich fliegen?
Kann ich nicht fliegen? Wird was aus meinem Urlaub oder wird gar nichts aus meinem Urlaub? Das verstehe ich.
Genau, also ziemliche Zitterpartie. Und wirklich am Abend vor dem Abflug ruft ihn sein Hausarzt an, um ihm mitzuteilen, dass der Befund vom Radiologen da ist und auch, was da drin steht.
Es war alles ganz dramatisch. Ich muss sofort operiert werden. Ich solle gar nicht erst in den Flieger einsteigen, weil er mir keine verlässliche Prozentzahl nennen kann, nach der ich lebend aus dem Urlaub zurückkehre.
Ach, so dramatisch.
So dramatisch. Dieses MRT-Bild, das zeigt tatsächlich, dass es nicht nur diese große Eiterbeule am Rücken ist, sondern dass Michael im Bauch einen fast genauso großen Abszess hat.
Der Schreck war am größten, als er mir dann verdeutlicht hat, was ich dann da eigentlich im Körper habe, nämlich diese Riesenabszesse. Irgendwann sind diese Abszesskapseln halt so prall gefüllt, dass sie unter Umständen reißen, platzen.
In diesem Sekret sind viele Erreger drin, die sich dann über den gesamten Körper ausbreiten und dann kann es zügig zu Organversagen kommen. Ja, und dann hat man schlechte Karten und verstirbt dann relativ schnell auch daran.
Wer war das jetzt?
Das war nochmal Stefan Haferkamp.
Okay, das war Herr Haferkamp, den habe ich jetzt so schnell nicht wiedererkannt.
Der diese Bilder natürlich auch zu sehen bekommen hat.
Genau. Und das heißt, oberste Alarmstufe, sofort raus mit diesen Dingern. Weil wenn das stimmt und die Dinger platzen auf.
Das ist eine absolute Lebensgefahr, genau. Und damit ist natürlich klar, den Urlaub, den kann Michael vergessen. Mhm. Das muss jetzt wirklich schnell gehen. Und er muss gleich am nächsten Tag dann zu einem Neurochirurgen, und zwar in der Lubinus-Klinik in Kiel. Das ist ein Chirurg, der heißt Christoph Hopf, ein Wirbelsäulenspezialist. Mhm. Und der schaut sich diese Bilder an und untersucht Michael auch. Und ihm ist sofort klar, dass es sich hier wirklich um einen ganz, ganz besonderen Fall handelt.
Das ist ein Befund, den ich in dieser Form in den letzten 10 Jahren eigentlich nicht mehr gesehen hatte.
Nicht mehr gesehen hatte, hat er gesagt. Das heißt, er kennt diesen Befund? Ist es ihm bekannt?
Genau, er hat tatsächlich eine solche Konstellation mit so einer entzündeten Wirbelsäule, mit solchen Abszessen, das hat er schon öfter gesehen. Und deswegen ist er sich auch sofort sicher, dass auf jeden Fall die Wirbelsäule die Quelle des Übels ist, ja, dass diese Abszesse wirklich auch von diesen entzündeten Wirbeln ausgehen. Und er ist sich auch absolut sicher, dass das auf keinen Fall eine Infektion mit Staphylokokken sein kann.
Ich habe einen Patienten geraten, sich umgehend operieren zu lassen, denn letztlich war die Wirbelsäule durch den Bakterienbefall zerfressen.
Das war letztlich das Ende der Fahnenstange, wenn man so will.
Das sagt er jetzt aber ziemlich abgeklärt, das Ende der Fahnenstange. Und was hat er gesagt, durchabgefressene, wie war die Formulierung? Wirbelkörper, also zerstörte Wirbelkörper?
Ja, Professor Hopf sagt, die Wirbelsäule war durch den Bakterienzerfall zerfressen. Und das also hat er während dieser Operation, also er hat dann eben den Rücken geöffnet und sich den Schaden da vor Ort bei dieser Operation angeguckt und sagte auch, also man sah 2 Lendenwirbel komplett zerfressen, 2 Bandscheiben hatten sich fast völlig aufgelöst.
Oh je.
Ich bin also die letzte Zeit, wie lange weiß ich nicht, ohne 2 Bandscheiben durch die Gegend gelaufen.
Und während dieser Operation muss der Neurochirurg dann wirklich diese zerstörten Wirbel versteifen, um die Wirbelsäule zu retten.
Dann haben wir uns dem Abszess gewidmet. Also wir haben den Psoasmuskel an mehreren Stellen eröffnet und von dort aus den Psoas gespült und den Eiter, soweit das ging, abgesaugt. Und das war sehr, sehr viel Eiter.
Und Christoph Hopf hat dann natürlich Proben genommen, ne, aus diesem Abszess, denn er will ja jetzt rausfinden, was für Erreger haben all das verursacht.
Das heißt, die Proben kommen dann ins Labor, dann wird es sozusagen auf die Petrischale gegeben, gezüchtet und irgendwann weiß man, was für ein Bakterium war es.
Ja, nur dass er nicht ganz so lange warten möchte, denn der Neurochirurg, der hat tatsächlich schon einen konkreten Verdacht. Er glaubt, dass es eine Krankheit ist, die in Deutschland praktisch schon ausgestorben ist. Und ein Erreger, der früher sehr weit verbreitet war und der vor allem die Lunge befällt.
Ein Erreger, der in Deutschland sehr verbreitet war und die Lunge befällt, hilf mir auf die Sprünge. Was kann es sein?
Hast du eine Idee?
Nee.
Also Hopf denkt tatsächlich an Tuberkulose.
Und daraufhin haben wir diese Probe ins Taxi gesetzt und nach Borstel fahren lassen. weil Borstel natürlich hier in diesem Raum das höchste Renommee für Lungenerkrankungen hat. Und dann geht man halt zu Schmidt und nicht zu Schmidtchen.
Und mit Borstel meint er eben das Forschungszentrum Borstel. Das ist eine Lungenklinik zwischen Kiel und Hamburg. Und dort geht diese Probe tatsächlich, also der Taxifahrer bringt die direkt in die Abteilung für Infektiologie zu Professor Christoph Lange.
Alles muss schnell gehen.
Alles muss schnell gehen. Und der testet die Probe eben mit einer ganz speziellen Technik sofort auf diesen vermuteten Erreger.
Es gibt seit ein paar Jahren eine Maschine, die funktioniert ein bisschen wie eine Kaffeemaschine. Statt Nespresso-Kapseln schiebt man dort eine kleine Kartusche hinein und in einem automatisierten Verfahren wird die Erbsubstanz der Bakterien entdeckt.
Das klingt spannend.
Ja, und er beschreibt damit, finde ich, aber sehr nett ein Verfahren, über das wir jetzt alle durch Corona sehr viel gelernt haben, nämlich den PCR-Test.
Ja, ich wollte es jetzt nicht so. Genau so.
Und das wissen wir jetzt auch dank Corona oder seit Corona. Das ist eine Untersuchung, die eben verhältnismäßig schnell geht im Vergleich zu Petrischalen, auf denen man dann erstmal Bakterien anzüchten muss.
5 Tage warten und so weiter und so fort. Das dauert.
Genau. Und dieser Test, den er da macht mit der Probe von Michael, der dauert nur etwa eine Stunde. Und dann hält er tatsächlich den Beweis in der Hand.
Tuberkulose.
Und Michael hat tatsächlich eine Tuberkulose.
Wahnsinn.
Und zwar eine Form, die in Deutschland so eigentlich nicht mehr vorkommt.
Knochentuberkulose, auch Knochenfraß oder Knochenkaries genannt, ist eine seltene Form der Tuberkulose. Sie entsteht, wenn Tuberkulosebakterien von der Lunge über das Blut oder Lymphgefäße in die Knochen einwandern. Häufig ist die Wirbelsäule betroffen, manchmal auch Hüft- und Kniegelenke oder die Fußknochen. Die Infektion verläuft schleichend und zerstört den Knochen. Wenn sie sich auf das umliegende Gewebe ausbreitet, kann es zu Eiterbildung und der Entstehung von Abszessen kommen.
Und die Frage, die jetzt natürlich noch offen ist, ist, wo kann er das herhaben? Hättest du eine Vermutung?
Ich gehe an den Anfang unserer Geschichte zurück. Ich gehe dahin, was du mir erzählt hast. Du hast mir gesagt, er ist zur See gefahren, er war bei der Marine und ich schiele auf mein Schiff, mein kleines Buddelschiff.
Ja, das ist tatsächlich auch so die Vermutung, die Michael hat. Man kann das nicht belegen. Also es ist genauso gut denkbar, dass er sich das in Deutschland irgendwann mal eingefangen hat, weil er im Bus neben dem falschen Mensch saß und der hat gehustet. Aber es wäre gut denkbar, dass er sich auf seinen Seereisen, er war ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs, auch in einem fremden Land mit Tuberkulose infiziert hat.
Und das so lange jetzt mit sich rumgetragen hat und es diese heftigen Auswirkungen hatte.
Genau, denn das fand ich, ist wirklich das auch ein bisschen Faszinierende und Spannende. Deswegen habe ich die Folge auch das trojanische Pferd genannt. Tuberkulose-Bakterien können sehr, sehr, sehr lange im Körper schlummern. Also Professor Lange sagte mir im Interview, es ist wirklich möglich, dass man sich als Kleinkind infiziert und als alter Mensch dann durch diese Bakterien eine Tuberkulose entwickelt. Weil diese Bakterien einfach so wahnsinnig perfide vorgehen und also diese Art, wie sie das menschliche Immunsystem überlisten, die Bakterien gelangen ja über die Atemluft in die Lunge und werden dort dann von körpereigenen Abwehrzellen erkannt und die fressen diese Bakterien. Aber die Bakterien sterben dann eben nicht ab, sondern kapseln sich in diesen Abwehrzellen wie in einem trojanischen Pferd ein, schlummern dort jahrelang und irgendwann nutzen sie dann die Gunst der Stunde, wenn das Immunsystem zum Beispiel vielleicht mal ein bisschen angegriffen ist. Und dann
wenn das Tor geöffnet wird und sie hereingeschoben werden,
so ist es.
Sind
und dann,
sie da.
Dann bricht die Krankheit aus. Und genau das muss bei Michael 2012 dann wahrscheinlich passiert sein. Also die Bakterien müssen bei ihm eben von der Lunge irgendwann in die Wirbelsäule gewandert sein und sind dort wieder erwacht und haben dann eben ganz schleichend seine Wirbelkörper und seine Bandscheiben zerfressen.
Es war ein Aha-Erlebnis. Der Befund Knochentuberkulose selber war mir bis dahin fremd.
Da es heute so selten ist, denkt man nicht mehr primär daran und hat auch im Verlauf über lange Zeit nicht daran gedacht.
Aber das Gute ist, dass es diese Klinik in Borstel gab und eben diesen Chirurgen, der wirklich gesagt hat, öffnen. Nachgucken, was es ist und schnellstmöglich herausfinden, wer oder was der Erreger ist.
Genau, und vor allem ist diese Klinik in Borstel tatsächlich auch auf Tuberkulose, so selten die Krankheit auch ist, aber spezialisiert und kann dann natürlich auch sofort mit der richtigen Behandlung starten. Und die ist tatsächlich dann noch mal ein bisschen aufwendiger. Also das sind ja Bakterien, insofern werden die auch mit Antibiotika behandelt. Aber das sind eben 4 ganz spezielle Antibiotika, die man dann auch ein Jahr lang einnehmen muss. Also eine Kombitherapie, die dann den Erreger mit der Zeit abtötet und Michaels Leidensgeschichte damit dann Gott sei Dank auch ein Ende setzt.
Und hast du mit Michael nochmal telefoniert oder gesprochen? Wie geht es ihm heute?
Ich habe per Mail nochmal sehr netten Kontakt mit ihm gehabt und er hat mir geschrieben, ich zitiere das mal, die Medikamente, die ich über 2 Jahre nehmen musste, die beseitigten sämtliche Abszesse. Ich gelte seitdem als geheilt und bin schmerzfrei.
Super.
Und er schreibt auch, er kann eben wieder in Österreich in den Bergen wandern und er kann auch Darts spielen ohne Bewegungseinschränkungen und ohne Schmerzen.
Das heißt, er hat sein altes Leben eigentlich zurück.
Genau.
Sehr gut.
Und was wir vielleicht auch nochmal sagen sollten, ganz wichtig, Hinweis für Hypochonder, solche Entzündungen der Wirbelkörper durch Tuberkulose oder andere Bakterien sind wirklich super selten. Also gilt ja auch für dich, bitte nicht bei jedem Rückenschmerz dann gleich an sowas denken.
Nein, ich denke immer erst an meinen Schreibtischstuhl oder an die zu vielen Stunden am Tisch sitzend. Danke für diesen wirklich, wirklich spannenden Fall, der war super.
Ja, bitteschön.
Danke für die neue Beule sozusagen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, das war eine spannende Folge von Abenteuer Diagnose. Habe ich irgendwas vergessen, Anke?
Ja, wir sollten vielleicht nochmal sagen, also wenn Sie oder ihr da draußen auch spannende Diagnosegeschichten erlebt habt, ungewöhnliche Fälle, mysteriöse Symptome, dann schreibt uns doch gerne unter abenteuer-diagnose@ndr.de. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu kommen.
Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer noch mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung. Und zwar immer im NDR-Fernsehen bei der Visite und natürlich auch in der Mediathek. Und das war jetzt Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Anke Christians war bei mir und mein Name ist Anja Martini und wir sagen Danke. Und alle 2 Wochen dienstags gibt es eine neue Folge. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis ganz bald.